Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und diskutieren und analysieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 121 und dem Thema Neid im Märchen.
Jenny, Christian, Hand aufs Herz, wart ihr schon mal so richtig neidisch?
Ja, als Kind, glaube ich, war ich ab und zu schon mal neidisch.
Ja, ich bestimmt auch. Ich überlege gerade. Aber tatsächlich nicht so auf meinen Bruder. Auf den war ich eigentlich nie neidisch. Eher so...
Ja, auf andere Kinder, die dann Sachen hatten, die Mama einem nicht erlaubt hat. Ne?
Ich wollte zum Beispiel so ein Barbie-Haus damals haben. Da war ich neidisch drauf. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesehen, dass man das so total viel zusammenschrauben muss. Dann fand ich das doch nicht mehr so cool.
Da hat die Faulheit gesiegt.
Aber da habe ich mal gedacht, boah, warum kriege ich das nicht? Das ist voll gemein.
Mhm. Also ich kann mich an etwas Konkretes jetzt nicht erinnern. Ich habe mir die Frage natürlich vorher auch gestellt. Also als Kind war ich, glaube ich, ab und zu schon mal neidisch. Als Erwachsener versuche ich es zumindest nicht zu sein. Und das klappt auch eigentlich ganz gut, weil ich mir immer denke, ja gut, dafür hast du dann das und das. Oder derjenige hat dann dafür andere Sachen nicht und so. Ne? Also das, ja.
Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, als Kind ist das irgendwie auch so ein Lernprozess. Mhm. Ich glaube, da gehört es dazu, dass man irgendwie mal eifersüchtig oder neidisch ist. Wir werden ja den Unterschied vielleicht auch heute nochmal erörtern.
Oder missgünstig.
Wenn es denn angibt, oder missgünstig. Mhm. Genau, das verschwimmt ja auch manchmal so ein bisschen ineinander. Weil ich würde auch sagen, als Kind hatte ich das bestimmt auch mal. Ich habe aber auch nicht so eine konkrete Situation. Dann habe ich halt auch überlegt, so als Erwachsene. Aber das könnte ich jetzt auch nicht sagen, dass ich da irgendwie so dieses wirklich, das ist ja so ein bohrendes Gefühl. Aber da könnte ich mich jetzt auch nicht an was Konkretes erinnern, wo ich wirklich sagen würde, boah, da war ich richtig neidisch. Ich glaube, man hat schon vielleicht manchmal so das Gefühl, dass man denkt, boah, das wäre schon schön, wenn man das hätte oder wenn die Situation so und so wäre.
Also ich denke mir schon manchmal, boah, das haben die Leute eigentlich nicht verdient, aber nicht so, dass es mich von innen heraus auffrisst oder
genau,
so.
Genau, ja.
Also bei mir ist das nicht so gekoppelt an spezielle Personen. Bei mir wäre das eher so, dass ich vielleicht manche Sachen auch gerne hätte, die andere haben, die ich nicht habe. Aber das geht.
Aber auch, also nicht den wegnehmen, sondern
das... Genau, Und das ist auch gar nicht an irgendwelche bestimmten Personen gekoppelt oder sowas, sondern dass ich mir einfach denke, boah, das wäre auch schön, aber ist jetzt halt nicht.
Ja, aber ich glaube, dieser Punkt, was du auch sagst mit dem auch, das ist halt wichtig. Also, dass man etwas so sehr haben will, dass man das Bedürfnis hat, es einem anderen wirklich zu entreißen und für sich zu beanspruchen. Also, das würde ich schon von mir jetzt mal ganz grob behaupten, nee, das ist... Hatte ich nicht.
Also bei uns hieß es auch immer, der Klügere gibt nach.
Ja, genau.
Und da habe ich mich immer gebauchpinselt gefühlt, wenn ich dann wirklich nachgegeben habe. Und jetzt siehst du, ich bin der Klügere. Haha, edgy badge.
Christian ist so manipulierbar.
Ja, aus der Not eine Tugend gemacht.
Aber das war ja viel in der Schule, ne? Dass dann irgendwie immer so hieß, ja, warum hat die denn jetzt eine 3 oder eine 4? Und ich habe, andersrum. Warum hat die denn jetzt eine 1 und ich habe nur eine 3? Mhm. Ne, das ist, finde ich, dann eher
gerade
so,
bei mündlichen Noten, bei schriftlichen kann man das ja irgendwie immer noch plausibel nachvollziehbar machen, beim mündlichen nicht immer. Ja. Also je nach Lehrerin, Lehrer.
Ja, und da habe ich mir mal gedacht, aber es kann ja sein, dass du es dann anderen auch wirklich versaust, ne? Dass dann vielleicht ein Lehrer sagt, ja, dann kriege ich die halt auch eine 3. Und das ist ja nicht so dieses, ich bin aber eigentlich besser, warum kriege ich jetzt nicht eine 1, sondern immer dieses Vergleichen und irgendwie dann neidisch auf den anderen sein.
So tugendhaft hast du gedacht, dass du den anderen das nicht versauen wolltest. Wenn das meine Erzfeinde waren aus der Klasse, wäre mir das doch noch extra recht gewesen.
Nee, ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe das nur immer gedacht, wenn das andere gemacht haben, weil ich habe mich da nie so... Also ich war ja auch nicht gut im Mündlichen, aber...
Ja, ich glaube, das ist aber, weil natürlich gerade in der Schule ja dieser Leistungsdruck und so auch anfängt. Da habe ich im Laufe der Folge auch nochmal einen Aspekt dazu, der das, glaube ich, auch ein bisschen beeinflusst. Weil ich glaube, darauf kommt es auch ein bisschen an. Nicht nur, aber ich glaube, das ist so beides. Neid kann sowohl was sein, was natürlich von äußeren Umständen auch ein bisschen begünstigt wird. Aber letztlich ist es natürlich irgendwie etwas, was aus dir rauskommt. Bei uns scheint der Neid eher moderat ausgeprägt zu sein. Oh. Die Figur, um die es ja in unserer letzten Märchenkunde ging, die ist hingegen sehr, 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 sehr neidisch.
Denn also ist auch schon echt krasses Beispiel, finde ich.
Genau, ne? Und als hätten wir uns was dabei gedacht, hat sie die heutige Folge natürlich auch schon ganz gut vorbereitet. Ihr erinnert euch bestimmt, zuletzt ging es um die Figur der bösen Stiefmutter. Und eine große Triebfeder für all die bösen Taten, die diese Märchenfigur so begeht, ist, das haben wir ja festgestellt, der Neid. Und generell ist Neid ein ziemlich weit verbreitetes Phänomen im Märchen. Nicht nur die böse Stiefmutter ist neidisch, auch für Stiefgeschwister, Mägde, ja auch Prinzessinnen oder Königinnen ist Neid oft der Motor ihres Handelns und damit oft der Auslöser der Handlung. Und ihr habt es vielleicht schon an meiner Aufzählung gehört, Stiefmütter, Stieftöchter, Mägde, Prinzessinnen. Es mag an der starken Präsenz des Stiefmutter-Topos liegen, aber wenn wir ehrlich sind, als erstes denken wir beim Thema Neid im Märchen an weibliche Figuren. Ja, und das wollen wir heute uns mal ein bisschen genauer anschauen. Also in welchen Formen begegnet uns Neid im Märchen? Ist das wirklich ein weibliches Phänomen? Unser Märchenstunde-Märchen geht ja schon in eine andere Richtung. Wie häufig kommt Neid wirklich im Märchen vor? Welche Funktion hat Neid im Märchen? Und warum eigentlich gerade Neid? Also ihr seht, wir haben wieder einiges vor. Ich würde sagen, let's go!
Und bevor wir da konkret auf das Märchen das Thema beziehen, möchte ich einmal nochmal allgemein heute meine Frage beantworten, nämlich was ist Neid?
Jenny hat eine Frage.
Ja, Neid ist eine negative Charaktereigenschaft, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die neidische Person einer anderen ihren Erfolg, Fähigkeiten, Besitz oder auch Glück und so weiter, das kann man jetzt natürlich noch ins Unendliche ausdehnen, eben nicht gönnt. Meist werden diejenigen beneidet, die der neidischen Person zeitlich oder räumlich nahestehen, also dasselbe Alter oder dieselbe Position haben. Ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe mit der Schule, ne? Weil dann ist man ja quasi so in einer Peer Group, wo man sich komplett gut miteinander vergleichen kann. Es sind also Personen, mit denen man, wie gesagt, sich identifizieren kann. Neid ist also ein soziales Phänomen, das beim Vergleich mit anderen entsteht. Die neidische Person beobachtet ihr Umfeld, bewertet die Unterschiede und sieht sich selbst im Nachteil. In der Psychologie werden zwei Formen von Neid unterschieden, nämlich einmal der Wunsch einer neidenden Person ebenfalls die Güter zu erlangen, um die die beneidete Person beneidet wird, ohne sie dieser zu missgönnen, also konstruktiver Neid.
Konstruktiver Neid ist schön.
Genau, also da geht es eher darum, dass ich mir denke, so generell irgendwas hätte ich gerne und gar nicht bezogen auf irgendeine Person und im Prinzip, wie wir es auch vorhin gesprochen haben, ich möchte das dieser Person auch gar nicht wegnehmen. Ich hätte das nur selber für mich halt auch gerne. Und dann als zweites gibt es der Wunsch einer neidenden Person, dass die beneidete Person die Güter, um die sie beneidet wird, verliert. Also dass ich ihr das eben wegnehme. Und das ist der destruktive Neid oder auch Missgunst. Ich gönne das jemandem nicht, dass er das hat. Und so kann der Neidende auch den Wunsch nach Schaden für die beneidete Person entwickeln. Na, also sie soll im Prinzip auch wie unsere Figur heute aus unserem Märchenstundenmärchen, dass man da wirklich jemandem auch was Böses antun möchte. Sowohl der konstruktive als auch der destruktive Neid ergeben sich aus dem Bedürfnis, den eigenen Selbstwert zu maximieren und seine relative Position in der sozialen Hierarchie eben zu verbessern. Klar. In der öffentlichen Rezeption des Begriffes steht im Allgemeinen die Bedeutung des destruktiven Neids, also der Missgunst, im Fokus. Und dadurch erhält der eigentlich neutrale Begriff Neid eigentlich immer eine überwiegend negative Bedeutung. Und destruktiver Neid gilt insbesondere als verwerflich, da er, wie schon besprochen, eben mit Missgunst verbunden ist und damit im Allgemeinen destruktive Emotionen oder Handlungen nach sich zieht, wie zum Beispiel Hass, Schadenfreude, Denunziation, Verrat, Sabotage, üble Nachrede und in letzter Instanz für den Beneideten sogar gefährlich werden kann.
Kann ja dann auch zu Diebstahl führen, also eine wirklich Straftatbestand werden, ne?
Genau, oder jemanden irgendwie dann einen über den Kopf braten, also Gewalt, ja, ja. Eine körperliche Gewalt anwenden.
Ja, oder dann
anwenden.
Töten, ne? Wie wir das im Märchen ja auch sehr häufig haben.
Genau. Ja, ja, oder aber auch, also nicht mal, dass man die Sachen oder den Menschen dann für sich haben möchte, so dann auch so, ja, wenn er mich nicht liebt, dann soll ihn keiner haben oder so. Und dann, ne?
Genau. Eine zweite in der öffentlichen Rezeption des Begriffs sehr präsente Dimension des Begriffs Neid ist, dass seine Verwendung unterstellt, dass der Wunsch des Neidenden nicht gerechtfertigt, also letztlich nur egoistisch motiviert sei. Und dies unterscheidet ihn von dem Begriff des Gerechtigkeitssinns. Mhm. Während Eifersucht weniger negativ eingestuft werden kann, weil sie eher durch die Angst vor dem Verlust von beispielsweise Liebe oder generell Verlust entsteht, ist Neid in allen Kulturen immer höchst negativ besetzt und verurteilt.
Ist ja auch eine Todsünde, wie wir wissen.
Ja, ja.
Genau. Und Neid beschreiben Betroffene mit Minderwertigkeitsgefühlen, dem Verlangen nach etwas, Groll, Missbilligung der Emotionen. Eifersucht war dagegen gekennzeichnet durch Verlustängste, Misstrauen, Angst oder Wut.
Also ist Eifersucht ein bisschen traumatisierter quasi, dass man durch Erlebnisse Angst hat, Sachen zu verlieren, und Neid ist dann eher so eine aktive Entscheidung?
Genau, und im Prinzip immer böse, und Eifersucht hat eben diese Verlustängste, genau. Ah, ja. Dass man eben Angst hat, zum Beispiel den man liebt, vielleicht zu verlieren oder so. Und deswegen ist es ja auch negativ, aber vielleicht ein bisschen positiver als Neid. Mhm. Genau, und wie du schon gesagt hast, Elena, wir hatten ja auch bereits in unserer Tugend- und Lasterfolge gelernt, dass Neid seit dem 4. Jahrhundert eine der Hauptsünden ist. Ja, erhebliche soziale Unterschiede sind häufig ein Grund für Neid. In der Literatur wird in zahlreichen Volkserzählungen das Motiv verwendet, dass Neid dazu führt, dass soziale Ungleichheiten aufgehoben werden. Nicht selten wird aber der Wunsch der Armen nach einem besseren Leben aus Angst vor Verknappung der begrenzten Ressourcen als Neid und Missgunst diffamiert. Ich möchte jetzt hier nicht politisch werden.
Das mache ich gleich.
Okay, weil ich habe gedacht, boah, das ist schon sehr aktuell. Das ist
super aktuell.
Ja, der Unterschied zwischen arm und reich wird mit der bestehenden Weltordnung legitimiert. Ständeordnung halt, ne? Man kann Neid also auch sehr sozial, politisch und gesellschaftlich relevant sehen. Neid wird in Sprichwörtern und Gedichten häufig personifiziert. In den Metamorphosen beschreibt Ovid die Invidia als ein schlangenfressendes, hageres Weib mit rostigen Zähnen. Ein bisschen wie Frau Holle.
Ja.
Rostige Zähne ist schon schön. Hiervon gibt es auch noch andere Beispiele in der Literatur. Also Neid ist auch nicht nur im Märchen, sondern allgemein in der Literatur sehr verbreitet. Letztlich wird aber immer die selbstzerstörerische Kraft des Neids in Wort und Bild gezeigt. So heißt es bei Ovid, er oder sie zehrt sich selbst auf, frisst das eigene Herz, die eigene Hand. Also es ist schon sehr selbstzerstörerisch. Dies entspricht einem Gerechtigkeitsgefühl. Also man möchte ja im Prinzip, dass derjenige, der so neidisch ist, das hatten wir auch in unserem Märchenstundenmärchen, also ich hatte total das Gefühl, ich möchte, dass der auch bestraft wird.
Ja, spätestens als er das Hühnchen getötet hatte, ja.
Genau, weil der sich einfach so böse verhält, dass es auch einfach nur gerecht ist. Man hat ja auch einfach so ein Gerechtigkeitsgefühl dann. Und deswegen sollen die Handlungen des Bösen ja auch auf ihn selbst zurückfallen. Und man möchte eigentlich auch, dass er sich damit selbst schadet oder vielleicht auch zugrunde richtet.
Im Märchen war es ja auch ganz analog. Ne? So wie er das Hühnchen getötet hat, wurde er dann auch letztlich im Kerker getötet. Mhm. Ne? Oder ist gestorben.
Ja, und im Prinzip hat man auch gar kein Mitleid mit dem, weil man denkt sich, es ist schon gerecht.
Der hat sich die ja Suppe selbst eingebrockt.
Genau,
ja.
Er hat sich ja auch wirklich Mist verhalten. Ne? Hat er den Mist auch verdient. Yes.
Ich muss total an unsere Folgen zu Arm und Reich eben und zu Gier auch denken, ne? Wo ich nochmal mir jetzt klar gemacht habe, ja, die Ilsebill, also aus dem Fischer und seine Frau, die war halt gierig, aber sie wollte irgendwie niemandem was wegnehmen. Also die hat nicht den König gesehen und gesagt, das will ich haben, sondern sie hat einfach so ein Selbst Selbstverwirklichungstrieb gehabt irgendwie, ne?
Ja.
Das ist nochmal ein feiner Unterschied, ne?
Auf jeden Fall. Also ist vielleicht ein bisschen Haarspalterei und Habgier ist ja auch eine Todsünde. Mhm. Und wir haben es ja auch gesehen, Habgier kann auch zerstörerisch sein, aber Neid hat von Anfang an schon dieses
Selbstzerfressende.
Ja, ne? Und auch dieses vielleicht andere Zerfressende.
Ich glaube, Gier kann vielleicht eher gestillt werden, vielleicht als Neid, also zumindest so für mein Denken, auch wenn das bei der Ilsebill ja nicht geklappt hat. Ne?
Ja, aber...
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, Gier ist schon auch was, das hört nie auf und Neid, glaube ich, hört auch nie auf. Weil man wird immer neidisch dann auf andere Leute sein, die irgendwas haben, was man nicht hat. Und das ist bei Gier ja auch so.
Aber wenn dann Neid und Gier Hand in Hand gehen, dann wird es ja doppelt schlimm eigentlich.
Auf jeden Fall.
So ein Neid-Extrem quasi.
Wir können am Ende der Folge ja vielleicht nochmal, wenn wir noch ein bisschen ausführlicher über Neid, Habgier und so weiter gesprochen haben, uns vielleicht mal fragen, ob Neid vielleicht sogar das Schlimmste aller Motive und Gefühle im Märchen ist. Wir können jetzt aber schon mal festhalten, Neid ist eben eine Emotion, die entsteht, wenn man wahrnimmt, dass eine andere Person über erstrebenswerte Güter oder eine bessere Position verfügt als man selbst. Und das ist, Jenny hat es ja gerade schon angedeutet, ein riesiges aktuelles Thema. Denn eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ist der ganze politische Diskurs voll davon. Kommen zum Beispiel Forderungen nach einer Reichensteuer, wird das abgetan als, ja, man ist ja nur neidisch auf die Fleißigen. Geht es um das Thema Sozialstaat, also darum, die Schwächsten und Hilfebedürftigsten in unserer Gesellschaft zu schützen, heißt es oft, ja, ja, die Flüchtlinge, die kriegen ja alles. Oder, ja, die Bürgergeldempfänger, die haben ja sowieso viel zu viel. Man muss es leider sagen, insgesamt gilt der Deutsche ja als sehr neidisch.
Und ich glaube, das stimmt auch.
Das glaube ich auch. Stichwort Neidgesellschaft. Der Duden definiert das als eine Gesellschaft, in der große Teile der Bevölkerung davon überzeugt sind, dass Einkommen, Vermögen und Besitz ungerecht verteilt sind. Könnte man erstmal sagen, ja, stimmt eigentlich.
Ja.
Sind wir deswegen neidisch? Nein, auch hier geht es, glaube ich, in diese destruktive Richtung, die Jenny uns gerade aufgezeigt hat. Denn Neidgesellschaft ist auch ein politisches Schlagwort, das eine Gesellschaft bezeichnet, in der Neid und insbesondere Sozialneid allgemein politisch und wirtschaftlich als Motivation geschürt werden. Und gerade AfD und CDU zum Beispiel können das ja aktuell besonders gut. Und das führt dann auch dazu, dass Menschen neidisch auf Menschen sind, die eigentlich gar nichts haben. Und wir merken gerade am politischen Klima, wie immer mehr nach unten getreten wird und dabei genau diese Neidargumente kommen. Und da stellt sich schon die Frage, warum ist der Mensch so? Das ist jetzt natürlich ein soziologischer und psychologischer Diskurs, den wir hier nicht abbilden können. Nur mal ein paar Gedanken dazu. Schließt auch gut an dieses Schulbeispiel von der Jenny am Anfang an. Wir leben ja nun mal in einer Leistungsgesellschaft, ob wir das jetzt mögen oder nicht. Aber unsere Gesellschaft, eigentlich völlig irrational, kultiviert den Irrglauben von endlosem Wachstum. Die Gesellschaft versucht uns immer noch weiszumachen, dass man alles erreichen kann, wenn man nur will. Und da kann Neid natürlich als Antriebskraft für individuelle Streben und Wettbewerb fungieren. Denn das ist das, was unsere Gesellschaft als Motor eigentlich auch braucht.
Weil wenn man es nicht erreicht, streckt man sich halt nicht richtig an.
Richtig, ne? Und dann funktioniert Kapitalismus nicht. Außerdem haben wir eine Konsumkultur. Neid ist oft ein ganz zentraler Faktor für das Konsumverhalten, da Menschen danach streben, den Status oder Besitz ihrer Mitmenschen zu erreichen oder zu übertreffen am besten noch. Wenn Konsum das Selbstbild definiert, dann kann das schon mal zu einer persönlichen Krise werden, wenn Hans-Dieter von gegenüber sich ein neues Auto kauft und man sich fragt, ja, wo haben die denn das Geld her? Die müssen ja reich sein. Und so wirkt Neid natürlich eben destruktiv.
Machen wir erstmal Kratzer in den Lack. So.
Richtig. Es ist spaltend, er führt zu Missgunst, Ausgrenzung, Hass. Erleben wir alles jetzt gerade. Die Frage ist, ist dieses als negativ wahrgenommene Gefühl wirklich immer schlecht oder kann Neid wirklich auch konstruktiv sein? Etwa wenn er als Motivator für soziale Mobilität und Fortschritt dient.
Ja, weiß ich nicht. Finde ich schwierig, weil, also nur weil der Nachbar jetzt ein neues Auto hat, denke ich mir noch nicht, boah, jetzt muss ich aber herankürzen, dass ich auch, nee.
Aber vielleicht hat das schon einen Leistungseffekt, ne? Dass man sich denkt, dann muss ich mehr arbeiten, dann muss ich mehr sparen, weil ich hätte gerne auch ein Auto.
Mhm. Also wir haben, wir haben ja gerade bei dir gehört, die Psychologie unterscheidet ja auch in konstruktiv und destruktiv. Genau. Für den Kapitalismus wenn wir es jetzt mal wirklich in unserem System denken, ist das natürlich auch total gut, wenn die Menschen wirklich so denken würden. Und wie gesagt, man erkennt ja am aktuellen Diskurs auch so ein bisschen, dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die das scheinbar so sehen und die denken, ja, wenn ich nur fleißig arbeite und den anderen übertreffe, und angeblich übertreffen ja auch immer alle Menschen, alle anderen und machen alles viel, viel besser. Vielleicht erliegen wir da auch einfach nur diesen kapitalistischen Lügenmärchen.
Aber bei mir greift das komischerweise nicht. Also wenn ich mir Sachen kaufe, dann kaufe ich die wirklich, weil ich sie haben will und nicht, weil ich sie woanders gesehen habe und denke, boah, warum hat der die und ich nicht? Ich will das auch haben, sondern wirklich aus einem, woher dieses Bedürfnis kommt, keine Ahnung, ne? Da kann man auch sicherlich mal nachfragen. Aber das ist nicht so, dass ich das irgendwo gesehen habe und denke mir, boah, wenn der das hat, will ich das aber auch haben.
Ja, aber da sieht man ja schon, dass das wahnsinnig komplex ist und wie gesagt, das können wir natürlich in der ganzen Breite hier auch überhaupt nicht abdecken. Ich wollte euch nur mal so ein paar Denkanstöße geben und vielleicht könnt ihr, die ihr uns zuhört, ja auch mal überlegen, habt ihr so Situationen gehabt? Könnt ihr ergründen, wenn ihr mal neidisch wart, woher das kam? Ist es vielleicht einfach eine grundsätzliche Unzufriedenheit, die bei solchen Menschen vorliegt? Wird vielleicht aber durch die Gesellschaft, in der wir leben, ohne uns jetzt zu sehr natürlich auch zum Opfer zu machen, aber wird natürlich nicht auch so eine permanente Unzufriedenheit geschürt, weil wir irgendwie immer das Gefühl haben, es ist eh nie genug. Es reicht ja sowieso nicht. Weiterer Stichpunkt ist ja hier auch das Thema Medien. Die mediale Inszenierung von Erfolg und die ständige Vergleichbarkeit in einer Multi-Optionsgesellschaft verstärken ja das Gefühl der relativen Deprivation, also diesem Gefühl, dass uns etwas fehlt, dass das, was wir haben, dass das, was wir tun, dass wir selbst als Mensch einfach niemals genug sein können. Fakt ist, Neid ist in unserer Gesellschaft ein verbreitetes Gefühl, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
Und ich glaube, es ist durch die sozialen Medien nicht besser geworden. Oder?
Nein, weil wahrscheinlich das einfach viel mehr zur Schau gestellt werden kann.
Und du siehst ja auch immer nur die positiven Sachen, ne? Und da ist halt immer, wenn du dir denkst, boah, die sind immer im Urlaub, die sind immer schön.
Ja, und das ist eigentlich ja auch schon wieder Quatsch, weil wenn wir rational denkende Menschen sind, wissen wir,
dass es nicht stimmen
kann. Und wir selber wissen doch auch, wenn wir etwas posten, tun wir das ja auch mit einer bestimmten Absicht. Und da würde ich wahrscheinlich auch nicht meine Fresse posten, wenn ich 3 Stunden geheult habe und mir denke, jetzt sehe ich aus wie ein aufgequollener Fisch.
Und wissen dann auch aber selbst, wie viel Arbeit dahinter steckt.
Ja.
Dass das auch mal nervig sein kann, dass man es machen muss, irgendwie in Anführungszeichen. Dass man aber auch das im besten Sinne auch inszeniert natürlich.
Und derjenige, der
das Video anschaut, sieht aber, boah, die sprechen es ja flüssig. Als ich vor Monaten eine Podcast-Folge geschnitten habe, meine Mutter saß daneben quasi, Mensch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Sie hat gedacht, dass wir das so flüssig vom Blatt runterlesen, die Märchen, und dass das gar nicht so viel Bearbeitung bedarf. Ne? Ja.
Und das ist es eben, das schmeichelt natürlich, das ist voll lieb, dass deine Mama das denkt, dankeschön, dass sie uns für so toll hält. Aber das ist ja eben genau das, was du sagst, das ist ja auch, wenn wir jetzt hier die Märchenkunde, also unsere Laberfolge, wenn wir die schneiden, natürlich schneiden wir da auch da mal ein M raus, mal ein Füllwort, was zu viel ist, damit ihr das einfach leichter hören könnt und weil wir natürlich auch einen gewissen Anspruch an uns haben. Aber streng genommen fängt auch da natürlich schon eine gewisse Inszenierung an. Natürlich. Ist die negativ? Ich würde sagen, nein. Ich finde, es ist auch nicht unehrlich, weil jedem ist natürlich bewusst, das ist hier kein Live-Ding, ne? Also, wenn ihr uns live hören wollt, dann müsst ihr euch vielleicht im Oktober mal einen Termin vorhalten, aber da werden wir euch auf Insta noch zu informieren. Genau, aber trotzdem fehlt uns Menschen dann manchmal dieses Rationale und dieses Bewusstmachen für, hey, das ist jetzt inszeniert, ich kann mir das angucken, ich kann es schön oder scheiße finden, aber eigentlich dürfte ich es emotional gar nicht so an mich ranlassen und trotzdem macht es was mit uns. Und auch das ist natürlich die Frage. Ist das etwas, was uns die Leistungsgesellschaft ausdrückt, was uns der Kapitalismus aufdrückt? Ist das etwas, weil bei uns in der Kindheit was schiefgegangen ist? Also da gibt es ja ganz viele Punkte, wo man ansetzen und forschen kann und da gibt es wahrscheinlich auch zig
Schwerpunkte, ja.
Genau. Auf jeden Fall ist Neid aber weltweit verbreitet und das auch nicht erst im 21. Jahrhundert, sondern schon Aristoteles hat sich über Neid Gedanken gemacht. Also ob wir wollen oder nicht, Neid ist irgendwie menschlich und wie jedes menschliche Gefühl erfüllt er wahrscheinlich auch irgendeine Funktion. Wie gesagt, in der Tiefe können wir das hier heute nicht erörtern, aber wir können uns ansehen, wie sehr sich das alles natürlich im Märchen widerspiegelt. Und ich stelle mal die These auf, dass uns das wie so oft auch sehr viel über uns heute wie früher verraten wird. Und sehr, sehr anschaulich ist das Thema ja auch in dem Märchen unserer letzten Märchenstunde behandelt worden.
Genau, das ist halt auch kein rein deutsches oder europäisches Phänomen ist, zeigt sich natürlich bei der Auswahl unseres Märchens, der letzten Märchenstunde, das hier aus Japan stammt. Es stammt aus dem Band Japanische Märchen aus dem Jahr 1912-13, herausgegeben und übersetzt von Karl Alberti, der wohl eigentlich Karl Albrecht Heise hieß und 1868 geboren wurde und um 1930 oder später gestorben ist. Ich habe leider nicht viel Informationen über ihn gefunden, nur dass er eben Schriftsteller war. Er hat in den 20er Jahren 2 Romane auf jeden Fall veröffentlicht und er lebte zumindest teilweise in Tokio, weil er am Ende des Vorwortes zu diesem Band japanischer Märchen schreibt, Karl Alberti, Tokio, wie das früher so üblich war. Ne? Mhm. Laut Vorwort ist es die erste umfangreichere deutschsprachige Veröffentlichung japanischer Märchen für die deutsche Jugend, hat er auch extra so ausgewählt. Er hat diese Märchen aus japanischen Ausgaben entnommen, also nicht aus bereits übersetzten Übersetzungen wieder ins Deutsch übersetzt. Oder er hat sie nach mündlicher Erzählung aufgezeichnet, also quasi wie die Grimms das auch teilweise gemacht haben. Und die illustrierte Originalausgabe, ich habe mal geschaut, ich nutze ja jede Gelegenheit, Bücher zu kaufen. Die kann man durchaus noch antiquarisch erwerben, durchaus aber hochpreisig, also eher schon so im dreistelligen Bereich. Und das waren nicht mal so ganz tolle Exemplare und dann habe ich doch widerstanden und war nicht neidisch auf die Besitzenden. Ja, es gibt eine Variante auf jeden Fall. Unter dem Titel Der neidische Nachbar aus dem Band Japanische Märchen und Sagen, der in Leipzig 1885 erschienen ist, herausgegeben von David Brauns. Diese Ausgabe ist den Brüdern Grimm gewidmet und enthält überwiegend Sagen allerdings. Von daher scheint es zu stimmen, dass Alberti gesagt hat, dass seine Ausgabe, aus der wir auch gelesen haben, eben die erste große, umfangreichere Märchensammlung japanischer Märchen in deutscher Sprache war. In der Variante Der neidische Nachbar ist es allerdings ein Ehepaar, was den Hund besitzt, was den Neid und die Einsamkeit vielleicht ein bisschen entschärft. Ne? Und obwohl es das ältere Märchen ist, also zumindest die ältere deutsche Ausgabe ist, haben wir uns dann für die Ausgabe von Alberti entschieden, weil da das Töten des Hundes, des einsamen Herrchens, also unverheiratet, kinderlos, ganz schwieriges Schicksal, ne? Aber das macht es natürlich nochmal ein bisschen dramatischer und drastischer, denke ich.
Ja, bevor wir jetzt in die Interpretation einsteigen, ich greife jetzt nochmal eine Frage auf, die wir vorhin auch schon ein bisschen vorgegriffen haben. Ihr wart schadenfroh, was den Nachbarn angeht, oder?
Auf jeden Fall.
Ich finde, er hat das schon verdient. Also gut, jetzt, also Kerker und Tod, weiß ich nicht, aber eine Doch. Strafe auf jeden Fall.
Der hat den Hund getötet und den in den Garten geschmissen.
Ja.
Das geht halt gar nicht.
Ich lehne ja Todesstrafe prinzipiell ab und der wurde jetzt auch nicht hingerichtet, sondern ist ja an den Folgen der Haft gestorben. Eben. Ist jetzt auch nicht so toll, ne? Aber Strafe, finde ich, hat er definitiv verdient. Also sowohl juristisch als auch moralisch.
Und er hat ja auch nicht aufgehört. Das hat
ja, sich also ja immer, dreimal.
Es hat sich ja immer weiter gesteigert. Ja. Und dass das irgendwann, also wenn es beim ersten Mal schon nicht klappt, dann kann man es vielleicht nochmal versuchen. Aber beim dritten Mal ist das schon wirklich dämlich.
Und dadurch, dass er ja die Asche verstreut hat, hat er sich das ja am Ende auch dann selbst eingebrockt. Ne?
Er hat sich alles selbst
eingebrockt. Ja.
Der hat ja auch den Hund
Also die Strafe auch entführt. Am Ende selbst eingebrockt. Ne? Ja.
Ja.
Und moralisch, finde ich, hat er das auch
Vor allem, wie krass verdient. Ist das denn? Dann murkst er da den Hund ab, weil er dann sauer ist.
Und wirft ihn auch noch in den Garten. Also den das finde ich auch schon krass, ja.
Und wie krass nett ist bitte der andere?
Ja, da können wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber reden. Also da habe ich mir auch schon ein paar Gedanken zugemacht. Ja, auf jeden Fall. Ihr seht aber so ein bisschen, oder hört es vielmehr, es ist schon ein Thema, was einen emotional so ein bisschen triggert, oder? Also ja. Es ist
Also ich hätte den angezeigt, wenn er meinen Hund getötet und mir in den Garten geworfen
hätte. Ich wäre auch nicht so ruhig geblieben. Also
auf gar keinen Fall. Man hat ja einen Gerechtigkeitssinn, den man möchte, dass der erfüllt wird, wenn halt sich jemand so scheiße verhält. Ja. Deswegen kann man auch kein Mitleid dann mit ihm so jemandem
haben. Auf jeden Fall. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Jenny, behalt das auf jeden Fall nochmal im Kopf. Da werden wir, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Grundsätzlich, glaube ich, kann man erstmal festhalten, dass das Märchen sehr leicht verständlich ist und, wie wir eben gesehen haben, unseren Gerechtigkeitssinn befriedigt.
Und unsere Urtriebe auch so ein bisschen anspricht, ne?
Voll, voll, ja. Darüber hinaus ist uns auch der Aufbau sehr vertraut. Wir haben hier die bekannte Dreiteilung inklusive Klimax. Als erstes schneidet der Mann den Koban oder die Koban. Das sind alte japanische Goldmünzen. Als zweites will er unbedingt den Mörser haben und als drittes die Asche. Und was bekommt der neidische Nachbar? Das ist vielleicht auch eine kleine lustige Besonderheit.
Stinken.
Genau. Stinkenden Unrat, ekelerregenden Kot und am Ende Gefängnis und Tod.
Er hätte bei der Kacke einfach aufhören sollen.
Ja,
ja.
Es hätte schon Warnung genug sein müssen eigentlich. Ne?
Also wenn die ganze Bude nach Kacke stinkt, dann sollte man
Ja, was unsere Reaktionen, glaube ich, auch gezeigt haben, das Märchen hat natürlich eine sehr krasse moralische Ebene. Ne? Der gute Alte und sein Nachbar erleben ähnliche Situationen, aber mit völlig unterschiedlichem Ausgang. Der Alte handelt aus Liebe, Dankbarkeit und Bescheidenheit, teilt seinen Reichtum mit anderen und wird auch immer wieder belohnt. Der Nachbar handelt aus Neid, Gier und Gewalt, will Glück erzwingen und kopieren, scheitert und wird bestraft. Das heißt, die zentrale Aussage ist hier, nicht das, was man bekommt, sondern wie man ist, bestimmt das Ergebnis.
Den Guten kann ich insoweit nachvollziehen, dass er ganz vieles auch spendet, den Armen, und dass er dann Genügsamkeit zeigt, aber dass er den Nachbarn wegen des Mordes an dem Hund nicht anzeigt, das kann ich schon nicht nachvollziehen.
Nee, da bin ich auch raus.
Ja. Aber im Prinzip ist es ja so, die sind ja von Anfang an nicht auf gleicher Ebene, weil der eine ist ja reich und der andere ist arm.
Richtig, das ist ja auch interessant. Das heißt, der, der schon, auch wieder super aktuell, der, der schon super viel hat, neidet dem, der nichts hat, noch.
Ist ja auch ein bisschen so wie bei Der Arme und der Reiche von den Grimms. Das haben wir auch in unserer Folge drüber gesprochen. Ja. Da ist es ja auch so, dass dann der reiche Nachbar immer noch mehr haben will und am Ende den Schaden davon trägt. Also nicht so krass wie jetzt in dem japanischen Märchen, aber gut, das tote Pferd halt natürlich, ne, das hätte auch nicht sein müssen, aber dann Schimpfworte und dass er dann die Frau vom Sattel runter wünschen muss, damit sie halt vernünftig weiterleben kann. Ne?
Genau, also im Prinzip hat er ja von seinen Wünschen dann nichts. Das ist ja seine Bestrafung.
Und die Konstellation, dass wir den reichen Neider haben und den armen Gutmütigen, macht natürlich auch ein Thema auf, das wir jetzt heute gar nicht vertiefen. Da kommen wir vielleicht in der nächsten Folge, beim nächsten Thema zu. Denn man könnte natürlich hier auch reinlesen, Geld verdirbt scheinbar den Charakter.
Hatten wir ja auch schon häufiger hier im Podcast. Ja.
Richtig. Gehen wir mal zum süßen Hündchen zurück. Das Hündchen steht in dem Märchen für mehrere Dinge gleichzeitig. Treue und reine Liebe. Es ist eine Art Schutzgeist oder ja, karmische Kraft, wenn man das mal so nennen möchte. Und es ist die Verbindung zwischen dieser Welt und dem Jenseits. Denn es hilft ja selbst nach seinem Tod dem alten Mann noch weiter. Das heißt, der Hund beweist ja auch wieder seine Loyalität, seine Freundschaft, wie wir das vom alten Sultan so ein bisschen ja auch kennen. Man kann also interpretieren, das Gute, das man in die Welt setzt, hier eben verkörpert durch das Tier, durch die treuen Gefährten des Menschen, wirkt über den Tod hinaus weiter.
Ich habe mich gefragt, ob das Märchen auch mit einer Katze funktioniert hätte.
Also ich finde, es funktioniert mit einem Hund wahrscheinlich besser, weil der Hund ist ja eigentlich der treue Gefährte des Menschen. Ne? Weil eine Katze ist halt eigenwillig.
Ja, das stimmt.
Und ein Hund
gilt als treuer zumindest.
Genau.
Das ist so ein Topos, ja.
Genau. Und ein Hund macht im Prinzip ja das, was ein Mensch auch will. Ne? Also ich glaube, mit einem Hund funktioniert es besser. Für mich hätte es auch mit einer Katze funktioniert.
Ja.
Würde ich auch sagen. Ja, aber ich finde auch, mit dem Hund, da liegen einfach direkt schon Eigenschaften drunter, wie wir es bei Fabeln ja auch kennen. Wenn wir wissen, Hund taut auf, ja, der ist wahrscheinlich so und so. Bei einer Katze, das haben wir in unserer Katzenfolge festgestellt, müssen wir ja erstmal ergründen. Ist das jetzt wirklich das, was sie will? Will sie vielleicht doch etwas anderes? Macht sie vielleicht noch eine Umkehr? Oder was passiert da eigentlich?
Genau, da würde man sich vielleicht eher so an solche Gedanken machen. Das machst du beim Hund nicht. Und dann ist ja auch noch diese Verniedlichung mit Hündchen. Ja,
der Diminutiv, genau.
Danke.
Ja, genau, ne? Es ist ein Hündchen. Also wir stellen uns natürlich einen kleinen, süßen, niedlichen, es macht einfach alles noch schlimmer, was der Nachbar tut. Auf jeden Fall folgt die Geschichte stark einem Prinzip, das man als ja, moralisches Gleichgewicht verstehen kann, wo man, wenn man möchte, auch dieses karmische Denken irgendwie erkennen kann, nämlich gute Taten bringen Segen, Freude, was Gutes eben, schlechte Taten führen zum Leid. Und der Nachbar bekommt genau das Gegenteil von dem, was er will. Gold wird zu Schmutz, Mochi wird zu Unrat, also was zu essen, Lebensmittel, was Süßes. Mochi ist in Japan eine Süßigkeit, also auch was Köstliches wird zu was Ekelhaften und ein Wunder, nimmt Kirschblüten, wird zur Demütigung. Und das ist natürlich fast wie so ein Spiegel, also die innere Haltung verwandelt sich hier in Realität. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unsere Folge zum Thema Japan. Ich glaube, das war die Folge 37. Da haben wir uns schwerpunktmäßig mit japanischen Märchen beschäftigt.
So lange ist das schon her.
Das ist mega lange her, ne? Kommt mir nicht so lang vor, muss ich sagen.
Mm-mm. Ich habe auch gedacht, das wäre später gewesen, aber ja.
Aber es ist eine gute Folge. Ich würde jetzt mal ganz uneitel empfehlen, hört sie euch an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Auf jeden Fall haben wir da auch schon mal über die Kirschblüte und die Bedeutung der Kirschblüte in der japanischen Kultur, Tradition und so weiter gesprochen und die taucht eben auch in diesem japanischen Märchen auf und das ist natürlich kein Zufall. Kirschblüten stehen für Schönheit, Erneuerung, aber auch für Vergänglichkeit. Übertragen auf den guten Alten bedeutet das, die Blüte entsteht ja aus Asche, aus etwas Zerfallenem wird neues Leben. Leben entsteht aus Verlust. Beim Nachbarn? Ja, da blüht nichts und die innere Leere bleibt auch leer. Also wir können deuten, nur wer innerlich lebendig ist, kann auch im Außen Schönheit erschaffen. Ein wichtiger Punkt in dem Märchen ist auch der Umgang mit Leid. Steckt zum einen natürlich im Titel drin, zum anderen muss der Alte auch wirklich einiges erleiden. Den Verlust des Hundes, aber auch sehr viel Ungerechtigkeit, die ihm durch den Nachbar zuteil wird. Und Diebstahl und Zerstörung. Aber wir haben es ja schon gesagt und das ist wirklich bemerkenswert an ihm. Er wird nicht bitter, sondern er bleibt wirklich gut.
Also diese Fähigkeit, immer das Gute zu sehen, ja, und weiter zu hoffen und nicht den Mut zu verlieren, finde ich echt beneidenswert.
Ich auch.
Hätte ich auch manchmal gerne.
Ja, die habe ich absolut gar nicht.
Nö, nicht immer.
Aber ich finde das interessant, weil das war mir gar nicht so bewusst. Das stimmt. Ich meine, das habe ich ja auch in der Definition gesagt, aber es bringt ja auch Leid für den armen Mann. Mhm. Ich habe irgendwie immer die ganze Zeit gedacht, Neid bringt Leid für den reichen Mann, weil er im Endeffekt ja bestraft wird und sich selber selbst zerstört.
Der Neid quasi bringt beiden Parteien
eigentlich
das Leid.
Und das ist nämlich der spannende Bezug zum Titel. Es ist Neid bringt Leid in mehrfacher Hinsicht gemeint. Neid führt dazu, dass zunächst das Hündchen leiden muss. Das ist ja auch beteiligt. Mhm. Kleine, süße, niedliche Hündchen. Neid führt dazu, dass alles zerstört wird, was neu auch erschaffen wird, wie zum Beispiel der Mörser. Und es sorgt wiederum für Leid beim alten Mann. Anders als sein Nachbar bewahrt dieser sich aber seine Gutmütigkeit und, wie gesagt, vielleicht geht's euch da draußen auch so. Als Lesender fragt man sich manchmal schon, wie schafft der das?
Also ich finde halt krass, wie allumfassend das ist.
Genau, Neid ist nämlich hier auch nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Und wirklich für alle Beteiligten in diesem Märchen. Und am Ende sehen wir Leid auch für den neidischen Nachbarn. Mhm. Also da kommt wieder dieser selbstzerfressende, selbstzerstörerische Aspekt von Neid raus. Denn er bekommt seine Strafe, an deren Ende eben der Tod steht. Und das erfüllt zumindest bei uns hier niemanden mit Leid, sondern alle denken sich, ja, das geschieht ihm recht. Also der Titel löst sich am Ende auf, denn das Märchen bekräftigt ja sogar, denkt an diese Moral, die noch hinten dran gestellt wird, so ergehe es allen Neidern und Habgierigen, die dem Nächsten sein Glück nicht gönnen und es an sich reißen möchten, anstatt sich über das Glück des Nachbars mit diesem zu freuen. Also da wird ja eigentlich auch relativiert und gesagt, nee, das ist völlig okay. Wenn du jetzt denkst, das geschieht ihm recht, ja, das geschieht ihm auch recht. Du wirst also nochmal bestätigt, also unser Gerechtigkeitssinn wird doppelt befriedigt. Also selbst wenn ich zweifeln würde und denken würde, ja, okay, vielleicht ist das jetzt fies, dass ich denke, es geschieht dir. Nö, es ist okay, du bist trotzdem ein guter Mensch, weil du hast einen Sinn für Gerechtigkeit.
Ja, ist total pädagogisch-didaktisch. Also ja, als Mahnung und Warnung und aber auch eine, ja, in unserer Gesellschaft wird das so gesehen oder sollst du das so sehen, dass der das halt verdient hat. Ne?
Und der Alte, also der arme Alte, ja, wird ja fast zu so einer Art Vorbild stilisiert.
Ja, denn, nicht Märtyrer, aber
ja, aber so ein bisschen.
Ja.
Ne? Also er zeigt ja schon, obwohl schlimme Dinge passieren, sehr, sehr schlimme Dinge, ich bin nicht verbittert, ich bin nicht rachsüchtig oder böse, das bringt mir nicht weiter.
Also krass böse, wie der böse, reiche Alte ist, so tugendhaft und duldsam und vorbildlich ist halt der arme Alte.
Genau. Und der arme Alte schafft es damit ja eigentlich auch, dass dieses zerstörerische Gefühl von Neid weitere zerstörerische Kreise ziehen kann. Weil wenn dieser Neid von ihm jetzt ausgelöst hätte, dass der Mann auf Rache sinnt, dann hätte er ja mit seinem bösen Tun eine weitere böse Tat befeuert. Mhm. Und das wäre natürlich noch krasser. Mhm. Und so wird uns eigentlich gesagt, nein, am besten begegnest du Neid oder neidischen Menschen, indem du da eigentlich nicht drauf anspringst, weil die zerstören sich am Ende sowieso selbst. Du musst eigentlich nichts dazu machen. Und das ist natürlich für ein Märchen eine total diepe Ebene, finde ich. Mhm. Und auch zu einer möglichen tiefenpsychologischen Interpretation, um für Christian jetzt hier mal den Herrn Drewermann zu machen, können wir vielleicht sagen, man kann die Figur natürlich auch als Teile eines Menschen sehen. Na, der gute Alte steht für das Mitgefühl, für Geduld und Vertrauen in uns. Der Nachbar für Egoismus, Neid und Kontrolle. Und all diese Gefühle, auch die negativen, haben wir alle vielleicht schon in mehr oder weniger stark ausgeprägter Form erfahren.
Naja, es ist halt schwierig, also im wahren Leben da die Balance zu halten manchmal. Ne?
Genau.
Weil also, wenn du zu gut bist, wirst du auch ausgenutzt. Mhm. Wir sind ja auch nicht Mutter Teresa und ist vielleicht auch ganz gut so. Aber dass man da ein bisschen den Neid als Streben dann doch vielleicht in sich kultiviert, verinnerlicht hat, sich nicht halt von vorne bis hinten ausnutzen lässt und sagt, ja klar, nimm noch den Mörser und dies und das du auch haben, das hast du mein Hündchen getötet, aber bitte bedien dich. Wenn du im wahren Leben so agierst, dann gehst du halt vor die Hunde und dann hast du dich dann selbst bestraft.
Genau,
ne?
Das ist dann die andere und Seite der Medaille,
genau,
die auch nicht gut
ist.
Und das heißt, wir können die Geschichte dann eben auch so lesen, ja, der Versuch, Glück zu erzwingen oder zu kopieren, der scheitert immer. Das kann nicht funktionieren. Du bist halt du und du bist, wie du bist. Du musst niemanden nachmachen. Echtes Glück entsteht nur aus deiner inneren Haltung.
Ich muss gerade ein bisschen an unsere Kritik zu der Realverfilmung von Cinderella von Disney denken, wo sie ja auch so dieses tugendhafte, duldsame und so dargestellt hat. Und ich warte so lange, ich ertrage alles, irgendwann wird alles dann gut. Im Märchen wahrscheinlich ja, im wahren Leben nicht zwangsläufig, ne?
Ganz genau. Ja, dann gucken wir uns doch jetzt nochmal die Rolle des Neides in diesem Märchen etwas genauer an. Denn wie wir das aus anderen Märchen eben auch kennen, ist der Neid auch hier Motor der Geschichte. Er ist die treibende Kraft, die die Handlung auslöst, vorantreibt und letztlich auch abschließt. Wenn ihr euch erinnert, ich habe ja vorhin zum Thema Neidgesellschaft die Frage aufgeworfen, ob Neid immer destruktiv sein muss. Jenny hat eingangs zwischen destruktivem und konstruktivem Neid unterschieden. Und in diesem Märchen muss man sagen, es ist definitiv destruktiv, denn der Nachbar zerstört alles. Hund, Mörser, einfach alles und noch mehr.
Und sich selbst,
ja. Genau, sich selbst und auch seine eigenen Möglichkeiten. Mhm. Denn auch er bekommt ja eigentlich etwas. Bekommt jetzt nur Scheiße, okay. Aber wäre er ein besserer Mensch, kann man ja weiterdenken, hätte er vielleicht etwas Positives bekommen.
Was zumindest vielleicht nicht so Dünger draus machen können.
Oder wirklich, das. Ne? Ja. Ja, stimmt. Er hätte ja das Schlechte eventuell auch in was Gutes verkehren können.
Und als Reicher hätte er ja eigentlich genügend Möglichkeiten gehabt, Sachen umzusetzen.
Punkt.
Ne?
Guter Punkt, ja. Grundsätzlich heißt es aber erstmal nicht, dass er vom Glück weniger begünstigt ist. Er macht einfach nur nichts aus seinen Möglichkeiten.
Er sieht sein eigenes Glück wahrscheinlich einfach gar nicht.
Ja, wenn er sowieso schon reich ist und dann noch neidisch, erkennt er ja sowieso nicht, wie gut es ihm eigentlich geht, ne? Also auch hier die zentrale Botschaft, es liegt bei dir. Und so ist halt der Neid dann auch sein Leid. Und der Nachbar wird ja auch nicht einfach nur bestraft. Wir haben es gesagt, er führt die Strafe selbst herbei. Er tötet das Hündchen, also zerstört die Quelle des Glücks. Er zerstört den Mörser, vernichtet die Chance auf Fülle, auf Genuss, auf Schönheit, auf Freude. Er streut die Asche und entlarvt sich damit sogar öffentlich. Also Neid in diesem Märchen ist nicht eine Reaktion auf Unglück, sondern es ist seine Ursache. Und das, würde ich sagen, ist jetzt auch eine der zentralen Aussagen dieser ganzen Geschichte. Wir haben ja jetzt hier ein japanisches Märchen ausgewählt und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns mit japanischen Märchen beschäftigen. Wie gesagt, intensiv in unserer Folge 37. Und da haben wir auch schon festgestellt, von ihrer Thematik her unterscheiden sich die japanischen Märchen nicht so sehr von den Märchen, die wir hier im europäischen oder auch im deutschsprachigen Raum kennen.
Das Setting ist eben anders, ne?
Genau, und das ist, glaube ich, hier auch sehr zutreffend. Ja. Das Setting ist sehr japanisch, man kann das eindeutig als japanisches Märchen identifizieren, aber wie die Menschen sich verhalten, die Gefühle und Ideen, der pädagogische Effekt, die Moral, die dahinter steckt, all das erkennen wir eins zu eins wieder. Das ist sehr leicht greifbar für uns. Und wir sehen, was für ein universelles, aktuelles und wahrscheinlich auch zutiefst menschliches Thema Neid ist.
Wir könnten das Märchen ja, wenn wir das Setting tauschen, auch problemlos zu einem deutschen oder europäischen Märchen machen. Dann wird da halt nicht Reis im Mörser gemahlen, sondern irgendwie Getreide. Und nicht der Daimyo kommt vorbeigeritten, sondern der König. Und schon klappt das alles, ja.
Ganz
und
genau.
Goldmünzen statt Koban, ne?
Genau, ja. Also wir können das eins zu eins auf uns übertragen. Wir können da unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Emotionen reinlegen. Ich finde bei diesem Märchen auch noch stärker als vielleicht bei anderen Märchen, die irgendwie noch ein bisschen distanzierter sind oder manchmal ja auch in ihren Handlungen so absurd. Denken wir an den liebsten Roland oder so, wo du denkst, ja, die Situation für die Stieftochter ist schon krass, aber es ist nie so greifbar. Und ich hatte jetzt bei diesem Märchen irgendwie so das Gefühl,
das ist aus dem Leben gegriffen.
Voll,
ne?
Oder? Dass man sich da so richtig reinversetzen und identifizieren kann. Und dass
obwohl es vom anderen Ende der Welt stammt.
Ganz genau. Mhm. Und das macht es schon sehr besonders und ich finde, dass du das sehr gut entdeckt hast, Christian. Das muss ich an der Stelle nochmal sagen.
Herzlichen Dank.
Und vielleicht noch als kleine Anmerkung zur Neidgesellschaft. Es passt natürlich, dass dann hier gerade ein neidischer Nachbar agiert. Damit können sich viele Deutsche bestimmt auch identifizieren.
Gab es also, da nicht mal eine Sendung? Nachbarschaftsstreit.
Ja.
Oder so.
Und auch bei Barbara Salisch und so weiter war früher nicht an den Maschendrahtzaun geworfen.
Und dann hat man doch immer die interviewt und dann haben die mal gesagt,
ja. Wie aus dem echten Leben.
So ist es.
So, sollen wir uns mal Neid in anderen Märchen angucken? Ob das auch so nahbar ist oder ob das vielleicht wieder ein bisschen absurder wird?
Ja, ich würde sagen, wir starten mal. Wir haben nämlich zwei Grimmsche Märchen als Vergleich herangezogen. Ein ziemlich kurzes und ein doch ziemlich umfangreiches und komplexes. Und ich habe der Jenny mal das Einfachere zugeschustert.
Ich wollte unbedingt das Blub-Blub-Märchen.
Gerne.
Soll ich dann jetzt auch anfangen?
Wegen mir? Macht das mal unter euch aus.
Okay.
Nicht, dass einer neidisch wird, weil sich der andere zurückgesetzt fühlt oder so, wenn ich das jetzt sage.
Nein, es ist ja, also wenn die Jenny schon kein Katzenmärchen heute hat, dann soll sie wenigstens anfangen. Das gönne ich dir.
Vielen Dank. Ich habe nämlich ein Fischmärchen heute.
Juhu!
Hatten wir,
ja, unter doch, Kategorie.
Hatten wir schon, ja.
Ne? Ja gut, den Butt, ne?
Den Butt. Ja. Aber sonst haben wir Fische noch nicht. Okay, machen wir auch mal Fischmärchen. Wir haben euch ja auch mal gefragt, welche Tiere ihr noch hattet. Ihr hattet Füchse, ihr habt Insekten gesagt.
Pinguine.
Pinguine, also der Christian ist da noch in der Recherche. Es kommt auch irgendwas zu Pinguinen in
die Also Märchen. Fische fallen mir schon direkt mehrere ein, aber mach du erstmal deins.
Pinguine waren sehr gefragt.
Ja, ich guck mal.
Also, du musst dir da Mühe geben, Christian. Die Leute erwarten was von uns.
Also, wenn es da was gibt, dann finde ich das. Das verspreche ich euch. Wenn es nichts gibt, dann kann ich halt auch nichts finden.
Heißt, müssen wir unser eigenes Pinguin-Märchen schreiben.
Ja, genau. Das macht die Jenny dann. Aber das heißt natürlich für euch, ihr müsst uns noch ein paar Jahre hören, weil vielleicht wird das noch ein paar Jahre dauern, bis der Christian was findet. Okay, jetzt mach mal deinen Fisch, Jenny.
Und mein Fisch ist nämlich die Scholle.
Yay.
Ist die Scholle so platt?
Ja, genau.
Ja, ne?
Also ich war früher mit meinem Vater und meinem Onkel häufiger mal in Dänemark und die beiden waren passionierte Angler. Und dann sind wir auf die Ostsee gefahren, so weit mit so einem Äppelkahn, dass man kein Land mehr gesehen hat. Da fand ich als Kind ein bisschen gruselig. Da war ich das erste Mal auch richtig, richtig seekrank.
Oh, krass.
Danach war ich aber geläutert für mein Leben, seitdem nie wieder, Gott sei Dank. Und entweder haben wir Dorsche geangelt oder halt Schollen. Und krass. Dann lagen die da halt im Boot und ich hatte als Kind, ich war ja interessiert, ich konnte mir die auch ganz lange angucken. Die haben ein ganz schönes Muster. Die liegen ja auf dem Meeresgrund und sind getarnt und die haben ja so verschiedene Punkte, auch in Rot und so. Fand ich immer ganz hübsch, nur das, was an der Scholle nicht so hübsch ist, das ist ihre Strafe und darauf geht die Jenny jetzt ein.
Genau, ich wollte sagen, nicht spoilern, bitte. So, ich erzähle euch erstmal grundsätzlich ein paar Sachen. Nämlich die Scholle ist ein Tier, eigentlich ein Fischmärchen.
Ja.
Der ATU ist 250a und es steht in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm ab der vierten Auflage von 1840 an Stelle 172.
Warte mal. Der ATU ist Flunder.
Cool.
Die Scholle ist eine Flunder.
Die Flunder, ja. Auf den Grund.
So, 3, 4.
Möchtest du es noch als Funfact einbauen?
Ja, der ATU 250a, haben wir gerade herausgefunden, ist Flunder.
Also in Varianten ist es dann wohl eher die Flunder und nicht die Scholle, aber die unterscheiden sich ja nur marginal. Es sind beides Plattfische mit einem ähnlichen Merkmal eben.
Ob Flunder und Scholle das jetzt so toll fänden, wenn sie so gleichgesetzt werden und ihre Individualität untergraben wird, Christian, weiß ich nicht.
Also ich finde Flunder schmackhafter als Scholle.
Ich dachte, sie müssen dann jetzt klären, wer sich eher zu der Scholle zugehörig fühlt und der anderen eher zu der Flunder.
Außerdem hat die Flunder doch das coole Lied. In einem Haarung, jung und schlank, 2, 3, 4,
tata,
tiralala. Okay, wir hören schon auf.
Genau, und es basiert auf Johann Jakob Nathaniel Museus.
Nathaniel, geschrieben. Nathaniel.
Ich finde das jetzt lustiger. Die Königswahl unter den Fischen im Jahrbuch des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde von 1840. Ludwig Bechstein übernahm es nach derselben Quelle in sein neues deutsches Märchenbuch 1856 als der Fischkönig. Jetzt wollt ihr aber bestimmt wissen, worum geht's denn da eigentlich? Ja, bei den Fischen herrscht Chaos und so wünschen sie sich endlich Ordnung.
Deutsche Fische.
Genau. Und deswegen brauchen sie ein Oberhaupt und wollen einen König wählen. Und dazu soll der Fisch gefunden werden, der am schnellsten schwimmen kann, um den Schwächeren zu helfen. Ja, und dann machen sie ein Rennen. Und bei dem Rennen liegt der Hering vorne. Und die Scholle ist neidisch und ruft, der nackte Hering.
Wen ist Föhr? Wen ist Föhr?
Der nackte Hering?
Ja, und seitdem hat sie die Strafe bekommen, dass ihr Maul zur Strafe schief an der Seite hängt.
Nur weil die da gerufen hat?
Der nackte Hering, ja,
ja,
ja, genau. Ja, ja. Ja, das ist ja...
Ist bloßstellen.
Majestätsbeleidigung,
ja,
ne?
Ja.
In manchen Ländern wird es dafür hingerichtet, ja, und okay, die hat nur den schiefen Hund.
Ja, okay. Ja, ja. Und die war total neidisch, weil sie halt einfach auch nicht so schnell war, ne?
Es gibt davon eine Hörspielfassung, die kenne ich auch schon ewig lange, mit Sprecherin, jetzt muss ich kurz überlegen, des Landestheaters Innsbruck müsste das sein. Und da wurde das ein bisschen erweitert. Der nackte Hering, für den wird auf dem Fischmarkt irgendwie fürs Pfund ein Sechser geboten. Und wenn der unser König wird, dann wünsche ich ihm, dass er mit seiner ganzen Sippschaft ersöffe oder so. Also da wurde das ein bisschen dramatisiert, damit okay. Das für die kindliche Hörerschaft nachvollziehbar ist. Ne?
Okay, ja. Aber einmal mehr. Flunder und Scholle sollte man dann auch nicht gleichsetzen. Wer weiß, Nein. Was du da für Gefühle hast.
Auch wieder wahr. Vielleicht Neid, ja.
Ja, cool, aber ist dann auch so ein Märchen, was wir bei Tiermärchen ja irgendwie jetzt häufiger festgestellt haben, dass irgendwie erklärt wird, warum ein Tier so aussieht oder sich so verhält.
Etiologisch genau. Ist das, genau. Ja. Und das eben fand ich als Kind seltsam, aber es hat natürlich biologische Gründe, weil wenn die Scholle aus dem Ei schlüpft, dann schwimmt sie erst gerade und hat also Auge links und rechts und das Maul so wie andere Fische auch. Aber dadurch, dass sie sich ja irgendwann auf den Boden legen, muss das ja irgendwie rüberwandern und deswegen sieht das halt so schief aus, ne? Aber wenn man es nicht weiß, dann hat man sich halt gedacht, okay, das sieht komisch aus und dann muss das eher eine Strafe sein und nicht irgendwie was Tolles.
Ja, weil es ne? von der Norm auch abweicht.
Genau, richtig. Ne? Ja, und das ist ja in meinem Volksmärchen leider so, dass alles, was so ein bisschen anders ist, ist sofort dann auch negativ konnotiert. Das ist
ja rein biologisch Quatsch, weil die Scholle hat ja einen Vorteil davon, dass sie so aussieht, wie sie aussieht.
Weil theoretisch hätte das eine Auge auf der einen Seite ja einfach veröden können, ne?
Richtig.
Dass sie nur ein Auge hätte. Aber so wandert das rüber und sie hat noch beide. Genau. Und halt aber den Mund dann so ein bisschen schief.
Ne? Ist aber angepasst und kann sich tarnen und vor Feinden verstecken. Also hat ja schon
Survival of the fittest,
ja.
Ne?
Ja. Ja. Und trotzdem wird sie deswegen runtergemacht, ja.
Die arme Scholle, ja.
Okay, aber als Moral können wir ja natürlich auch sagen, okay, du solltest deinen Neid besser nicht so laut kundtun, ne?
Ja. Hm. Was ich ein bisschen schade finde, ist der Hering denn jetzt Fischkönig oder nicht?
Ja, das weiß man ja nicht. Das ist echt doof.
Das finden wir mal heraus in unserer Fischfolge. Ja, ist irgendwie ein nettes, unterhaltsames, irgendwie doch recht lustiges Märchen und nicht so mit moralischem Zeigefinger und mit Mitleid, sag ich jetzt mal. Ne?
Aber es ist trotzdem auch nachvollziehbar.
Ja, ne? Also, doch, auf jeden Fall. Also, dass
du vielleicht da jetzt nicht jemanden öffentlich runtermachen sollst, das kann man schon, da kann man schon relaten.
Mein Märchen ist ein bisschen krasser tatsächlich.
Yes!
Es heißt Die beiden Wanderer, ist Kinder- und Hausmärchen 107, an dieser Stelle seit 1843, vorher war es nicht in der Sammlung enthalten und hat den ATU 613, Die beiden Wanderer, beziehungsweise Lüge oder Wahrheit. Es gibt von diesem Märchen zahlreiche Varianten im ehemaligen deutschen Sprachraum, also vom Bannert über Schlesien bis Westfalen, also wir drei hier wunderbar abgedeckt.
Ich wollte gerade sagen.
Und auch in der Schweiz und Österreich gibt und gab es verschiedene Fassungen. Die Version der Grimms stammt aus dem Holsteinischen. Und zwar wurde herausgefunden, dass der Student Ludwig Mein das den Brüdern Grimm brieflich übersandt hat am 4.12.1842. Und dieser Ludwig Mein war damals 22 Jahre alt und gebürtig eben aus Pinneberg, hat diesen Brief aber mit dem Märchen damals aus Berlin geschrieben, hat wohl da offensichtlich studiert. Das Grundmotiv dieses Märchens ist uralt und bereits auf einem altägyptischen Papyrus als Rechtsstreit dargestellt. Fand ich schon spannend. Findet sich aber auch in buddhistischen Schriften des 8. Jahrhunderts, also ne, spricht für die weltweite Verbreitung. Sowie im europäischen Mittelalter als Wettstreit zwischen Wahrheit und Gerechtigkeit auf der einen und Untreue und Falschheit auf der anderen Seite.
Mhm.
Es gibt auch eine Fassung von Johann Wilhelm Wolf von 1845 und die wurde dann von Ludwig Bechstein 1856 ins Neue Deutsche Märchenbuch als Schneider Hänschen und die wissenden Tiere bearbeitet übernommen.
Okay.
Klingt erstmal süß und was haben die wissenden Tiere damit zu tun? Die haben für unser heutiges Thema nur eine Randerscheinung, kann ich schon mal spoilern. Klingt süß, ist es halt aber überhaupt nicht. Es fängt schon ganz außergewöhnlich mit einem ganz coolen Eingangssatz an, finde ich. Berg und Tal begegnen sich nicht, wohl aber die Menschenkinder, zumal Gut und Böse. Also der Grundkonflikt ist schon mal direkt klar. Ne?
Ja.
Also es gibt einen Schuster und einen Schneider. Der Schuster ist leider böse, der Schneider ist gut. Und die wandern durch die Welt gemeinsam. Durch sein freundliches Wesen gewinnt der Schneider mehr Kundschaft und verdient auch entsprechend mehr, teilt aber gerne auch mit dem Schuster, wenn er mal weniger hat. Sie gehen eben durch die Welt und gelangen an einen Waldrand. wo zwei Wege sind. Ein Weg führt in 2 Tagen zur Königstadt, der andere in 7. Die wissen aber nicht, welcher der Wege welcher ist. Und sie überlegen, was machen wir mit dem Proviant. Und nach langem Hin und Her kauft der Schuster für 7 Tage Brot. Der Schneider, vielleicht ein bisschen naiv, aber mit Gottvertrauen, wie man das deuten kann, ist immer die Frage, kauft für nur 2 Tage Proviant, also Brot. Es stellt sich dann aber irgendwann heraus, dass sie offensichtlich auf dem längeren Weg gelandet sind. Der Schuster teilt aber erst am 5. Tag das Essen mit dem Schneider, nachdem dieser halt wirklich vor Hunger überhaupt nicht mehr weiter kann. Der Schuster macht aber zur Bedingung, dass er dem Schneider ein Auge ausstechen darf. Okay. Also ziemlich krass, ne?
Das ist ja heftig.
Was hat er davon?
Ja, also dann...
Das Auge essen?
Ja, also dann kann er ja schon mal nicht mehr so problemlos als Schneider arbeiten. Mit einem Auge bist du ja in der räumlichen Wahrnehmung.
Ach so, als Konkurrenz.
Ja, bist du in der räumlichen Wahrnehmung dann eingeschränkt schon mal und triffst halt vielleicht nicht das so wie vorher, ne?
Ja.
Und am 7. Tag kann der Schneider wieder nicht mehr weiter und der Schuster sticht ihm das 2. Auge aus und gibt ihm zwar Brot, lässt ihn aber am Stadtrand unter einem Galgen liegen. Also noch mal krasser, ne? Dort verfaulen 2 Gehängte am Strick und einer sagt zu dem anderen, also ein Toter zu dem anderen, dass man das Augenlicht wieder erlangt, wenn man sich mit dem Tau, der auf sie fällt, wäscht. Also der Tau von den verfaulten Gehängten, damit muss man sich das Gesicht waschen. Und das macht der Schneider und kann eben wieder sehen.
Was für ein Lifehack.
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Hoffentlich wird das nicht bei TAF getestet.
Ja, oh Gott. Ja, der Schneider zieht weiter, begegnet einem Fohlen, auf dem er reiten möchte, einem Storch und Enten, die er braten möchte, und Bienen, deren Honig er plündern möchte. Die Tiere reden ihm aber gut zu, dies nicht zu tun, eben weil das Fohlen noch zu schwach ist. Und ich meine, dass die nicht getötet werden wollen, ist klar. Und dass die Bienen ihren Honig für sich selbst brauchen. Und er verschont alle diese Tiere. Der Schneider siedelt sich dann in der Königstadt an, wird aufgrund seiner handwerklichen Fähigkeiten schnell Hofschneider. Sein ehemaliger Kamerad ist schon Hofschuster und der hat nun Angst, dass er ihn zur Rechenschaft zieht. Deshalb will er ihn loswerden, berichtet fälschlicherweise, dass der Schneider sich angeboten habe, gewisse Aufgaben zu erfüllen, unter anderem dem König, der nur Töchter hat, einen Sohn zu verschaffen. Also ziemlich absurd, ne? Und diese Aufgaben erfüllt er halt mit Hilfe der Tiere, die er verschont hat. Ich habe das jetzt sehr abgekürzt, weil das für die Neid-Thematik nicht so wichtig ist. Und natürlich bringt der Storch dann den Sohn. Zum Dank, dass er diese Aufgaben erfüllt hat, erhält er die älteste Königstochter zur Frau. Zur Hochzeit muss der Schuster die Schuhe anfertigen für das Brautpaar und die Stadt aber dann verlassen. Er legt sich unter dem Galgen, unter dem der Schneider schon gelegen hat, schlafen. Krähen picken ihm die Augen aus und er verschwindet im Wald.
Sehr cooles Märchen. Würde sich, glaube ich, auch für irgendwann mal lohnen, dass wir das als Märchenstunde-Märchen nehmen. Gefällt mir richtig gut.
Ja, das gibt's auch als Hörspiel, auch mit SprecherInnen des Landestheaters Innsbruck, meine ich. Kannte ich auch aus meiner Kindheit. Ich habe mich als Kind mega davor gegruselt. Also diese Szenen, wo er ihm die Augen ausgestochen hat, fand ich richtig schlimm. Ne?
Krass, auch mit den verfaulenden Leichen und so. Es kriegt ja sehr so einen physischen Aspekt.
Ja.
Aber ich finde, es passt total gut zu unserem Night is Light-Märchen aus Japan.
Ja.
Weil wir haben auch diese... Zweierkonstellation, Schneider und Schuster hier, jetzt keine Nachbarn, aber es sind beides Handwerker. Der
genau,
eine
auf einer ähnlichen Ebene.
Genau, ja. Ne? Die sind irgendwie auf Augenhöhe. Der eine ist aber, hattest du doch auch gesagt, reich, der andere arm oder wurde das nicht unterschieden?
Ja, da ist es ja so, dadurch, der Schneider, der Gute, der hat mehr Geld, weil er mehr Aufträge bekommt, weil er freundlicher ist.
Weil er freundlich ist.
Und der Schuster ist halt so ein bisschen ranzig und dann, also du gehst ja auch nicht zu Leuten, die unfreundlich sind. Und, ne? Also da ist das nicht so analog wie im japanischen Märchen. Aber das zeigt, dass der Schneider seinen Charakter nicht vom Geld verderben lässt, weil er aber auch wieder mit dem Schuster eben teilt.
Ne? Richtig, genau, weil er teilt und der Schuster macht von Anfang an alles nur mit Berechnung.
Genau.
Und wird am Ende dann ja auch
dafür bestraft.
Ja. Und auch da zerfrisst der Neid ihn selbst und alles, was er tut und wo er sich dann irgendwie noch denkt, das schadet dem und das macht den fertig und das kann er nicht erfüllen. Nein, das fällt alles wieder auf ihm zurück. Also die Aussage ist eigentlich die gleiche.
Und auch in Analogie, so wie er dem Schneider die Augen ausgestochen hat, picken die Krähen ihm die Augen aus.
Ja, ganz genau. Also alles, was du Böses säst, fällt dann auf dich zurück und der andere profitiert davon. Und das ist ja auch identisch mit dem japanischen Märchen.
Das Märchen sagt aber auch ganz ehrlich, also nicht so, wie es im Karma oft dargestellt wird, ne? Wenn du Gutes tust, fällt das Gute auch auf dich zurück. Mhm. Weil der Schneider teilt ja mit dem Schuster.
Ja.
Und eigentlich analog müsste dann der Schuster im Wald mit dem Schneider teilen, aber das macht er nicht.
Genau. Ne? Ja gut, aber dass diese Ebene jetzt in dem japanischen Märchen stärker ausgeprägt ist mit dem buddhistischen Hintergrund, natürlich, den es in Japan gibt, natürlich naheliegend, ne? Weil das ja nun mal eine der zentralen buddhistischen Lehren ist. Jetzt mal von dieser leichten Differenzierung abgesehen, finde ich, haben wir da schon eine hohe Übereinstimmung, oder?
Auf jeden Fall, finde ich schon.
Ja, während Jennys Märchen ja sehr rausfällt, weil es so eine nette Anekdote irgendwie zu sein scheint, ne?
Ja, da baut sich ja auch nichts auf oder genau. So. Ich meine, da ist ja wirklich eine Handlung, die sich dann aufeinander aufbaut.
Ja, und auch hier Tiere, ne? Also auch hier sehen wir, würde auch jetzt zur Tiermärchenfolge passen, aber passt ja auch zum Hühnchen und dem armen Alten aus dem Night is Light Märchen. Wenn du gut zu Tieren bist, spricht das für dich als Mensch. Wenn du Tiere schlecht behandelst,
genau, ist es auf jeden Fall ein Zeichen
dafür, dass du ein schlechter Mensch bist.
Ja, man hätte das vielleicht noch so machen können, dass denn der Schuster den Tieren auch begegnet und die tötet oder so. Mhm. Gut, dann hätten die aber nicht bei den Aufgaben helfen können. Dann wäre das Motiv weggefallen.
Ja,
ne?
Das stimmt. Und das ist ja eigentlich ganz schön, dass der Schneider trotz seiner desolaten Situation irgendwie dann sagt, ja nee, hast ja recht, du bist ein Fohlen, hast ja recht, ich lasse euch alle in Ruhe. Und ähnlich wie auch der arme Bauer zeigt, okay, mir geht es echt dreckig, aber ich bewahre mir irgendwie das Gute trotzdem in meinem Herzen.
Und weil er empathisch ist, mit dem Fohlen und mit den Vögeln und mit den Bienen da mitfühlt. Weil er weiß, okay, wenn ich das jetzt esse, haben die Hunger und ich weiß, wie scheiße Hunger ist, dann will ich das auch nicht, dass ihr so leidet, wie ich gelitten habe.
Und das ist das Stichwort, glaube ich, denn auch hier bringt Neid eben Leid.
Definitiv.
Ne? Das ist ja, und es ist eben nicht wie in dem japanischen Märchen, da betrifft es ja die Sachen um den Bauern herum und hier geht es ja direkt auf ihn, direkt von Anfang an wird er körperlich in Mitleidenschaft gezogen und immer weiter verstümmelt, muss man ja wirklich sagen.
Naja, und ich meine, als Blinder hattest du damals in der Gesellschaft, also wenn du nicht von der Familie aufgefangen wurdest, echt Schwierigkeiten. Genau. Da gibt es ja das berühmte Gemälde von Pieter Bruegel, ist das, glaube ich. Ein Blinder führt den anderen, die sich dann zusammengerottet haben und dann da bettelnd von Ort zu Ort gezogen sind, weil denen nichts anderes übrig blieb. Da gab es keine, weiß ich nicht, keine Möglichkeit an Teilhabe und so weiter. Ne?
Genau, also er macht ihn wirklich zum Aussetzen.
Ja, genau. Ne? Also raubt ihm die Möglichkeit, eben für seinen eigenen Lebensunterhalt zu sorgen, an der Gesellschaft teilzunehmen. Genau. Und also das ist schon krass auf jeden Fall. Und damals noch viel krasser als heute.
Mhm. Ne? Vor allem auch durch die Gewalt ist das schon echt, echt heftig. Ja.
Mhm.
Ja, und steht dann der Gewalttätigkeit des reichen Nachbarn in dem japanischen Märchen auch in nichts nach? Ne?
Gar nicht.
Ich meine, du hast ja zu Recht gefragt, was hat er davon? Also er hat direkt nichts Gutes dadurch, aber er bewirkt dadurch, dass es dem Schneider noch schlechter geht, ne?
Ja, und das ist natürlich auch krass, ne? Das ist ja noch eine andere Ebene bei Neid, dass es eben nicht nur darum geht, ich nehme dir was weg, sondern ich will einfach, dass es dir beschissener geht als mir.
Genau.
Und das ist ja auch ein menschlich sehr zu verachtendes Gefühl eigentlich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Deswegen, da habe ich auch kein Mitleid, wenn ihm am Ende die Krähen die Augen auspicken.
Genau, auch da wird unser Gerechtigkeitssinn total befriedigt. Ne? Ja. Und ich glaube, da haben wir schon eine sehr wichtige Funktion, die Neid im Märchen auch erfüllt. Also was wir jetzt in allen drei Märchen gesehen haben und nicht nur in den Märchen, über die wir jetzt heute gesprochen haben, sondern auch in ganz vielen anderen. Die Gänsemarkt, Schneewittchen, Aschenputtel und so weiter. Wir könnten ja ganz, ganz viele Märchen nennen. Neid ist für Märchen als solches einfach eine Triebfeder. Ohne Neid gäbe es viele Geschichten, sprich viele Märchen, einfach gar nicht. Neid bringt die Geschichte überhaupt erst in Bewegung. Er erzeugt Konflikt, Gefahr und Spannung. Neid ist aber auch ein moralischer Kontrast. Wir wissen ja, Märchen arbeiten mit klaren Gegensätzen. Gut, böse, großzügig, habgierig, zufrieden, neidisch. Neid macht also Tugend sichtbar, indem er eben ihr Gegenteil verkörpert. Neid ist aber auch ein Spiegel menschlicher Schwächen. Wir haben es heute sehr deutlich gesehen. Märchen sind zwar einfach erzählt, psychologisch, aber ziemlich deep, wenn wir zumindest auf diese Neid-Thematik gehen. Neid im Märchen zeigt etwas, mit dem wir relaten können. Wir können uns damit identifizieren. In mehr oder minder stark ausgeprägter Form kennt jeder oder jede dieses Gefühl. Dieser Vergleich mit anderen, das Gefühl von Mangel, ne? Ich habe nicht genug oder noch schlimmer, ich bin nicht genug. Der Wunsch, und das ist natürlich die extremste Ausformung, das Glück anderer zu besitzen oder zu zerstören. Das heißt, das Märchen hält uns Lesenden, uns Zuhörenden einen Spiegel vor. Man erkennt im Neider etwas sehr Menschliches, etwas sehr Nahes, was man aber eigentlich vielleicht nicht nah bei sich haben möchte, weil man weiß, es ist eben auch sehr gefährlich. Neid ist eine zerstörerische Kraft. Ein zentrales Muster bei den Grimms, aber eben auch in anderen Märchen. Neid versucht, Glück nachzuahmen oder zu stehlen. Das Ergebnis kehrt sich ins Gegenteil um. Haben wir ja auch ganz am Anfang in unserer Frau Holle-Folge zum Beispiel gehabt. Ne? Die Tochter wird mit Gold belohnt, die Neidische wird mit Pech überschüttet. Der liebste Roland, die Stiefmutter, tötet ihre eigene Tochter. Also Neid führt zur Selbstbestrafung, zur Selbstvernichtung. Das Märchen zeigt, das Problem ist nicht die Welt, sondern deine eigene persönliche Haltung. Es geht nicht darum, dass du dich zum Opfer der Umstände machst.
Also da ist es tatsächlich mal das Mindset, was entscheidend ist. Ne?
Genau. Wir haben natürlich die didaktische Funktion, die spielt in Märchen nun mal immer eine Rolle. Es soll vermittelt werden, sei eben nicht neidisch, sei dankbar für das, was du hast. Mach dir das vielleicht auch öfter mal bewusst. Freue dich vielleicht auch am Glück anderer, denn geteilte Freude ist vielleicht doppelte Freude. Und vielleicht hast du etwas davon.
Ich habe vor ein paar Tagen den Film Vision aus dem Leben der Hildegard von Bingen von Margarete von Trotta gesehen.
Aha.
Das beruht ja lose auf der Biografie von Hildegard von Bingen. Die wurde ja als Kind ins Kloster gesteckt und wurde dann mit einem etwa gleichaltrigen Mädchen gemeinsam erzogen. Und in einer Szene streiten die sich um die Schreibtafel und den Griffel, weil beide schreiben wollen. Und dann kommt die Erzieherin da in den Raum und sagt, ne, und jetzt lasst ihr das los. Und die müssen das dann auch wiederholen, was sie vorsagt. Ich konnte leider nicht herausfinden, woher das Zitat stammt. Ich vermute irgendwie, dass das ursprünglich mal lateinisch war. Ich habe es aber tatsächlich nicht durch Rückübersetzung oder so auch finden können. Der Neid ist hässlich und unförmig. Seine Bärenhände zeigen, dass er alles zerreißt. Seine Holzfüße, dass er tote Wege geht. Allen Menschen bringt er nur Böses.
Ja, und ich glaube, genau das ist auch das, wovor Märchen uns warnen wollen. Neid wird als Warnung genutzt. So endet es eben, wenn du dich vom Neid leiten lässt. Neid ist im Märchen das Gefühl, dass alles zerstört. Neid im Märchen ist immer destruktiv. Da gibt es keine Abwandlung von.
Und auf allen Ebenen, sowohl ja. auf der Ebene des Gegenübers, als auch was das Selbst angeht. Ja.
Ja, genau. Das heißt, wir sind eigentlich damit bei unserer letzten abschließenden Frage. Ist Neid das vielleicht zerstörerischste Gefühl im Märchen?
Ich würde sagen, im Märchen auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass Neid ein wichtiger Faktor im gesellschaftlichen Kontext ist, der nach wie vor eine große zerstörerische Kraft hat. Und ich glaube auch, dass man auch letztlich so krasse Sachen wie den Holocaust zum Beispiel auch auf Neid zurückführen kann. Im Geschichtsstudium ist mir das schon krass bewusst geworden, wie sehr da auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle gespielt haben und dass das in so eine komische Ideologie gegossen wurde, an die dann einige tatsächlich geglaubt haben. Aber ich glaube, dass Neid und Missgunst da auch eine echt starke Triebfeder waren, die dann dazu geführt hat, dass Millionen Menschen fabrikmäßig getötet wurden. Und das finde ich schon erschreckend.
Ja. Also ich würde auch sagen, ich muss mich da vielleicht ein bisschen korrigieren, es auch auf das Märchen beziehen. Also ich würde sagen, Neid ist das Schlimmste im Märchen. Weil ich habe ja auch vorhin gesagt, so mit der Gier, das finde ich auch krass. Aber mir ist jetzt nochmal durch unsere Folge klar geworden, dass Neid wirklich alles zerstört. Mhm. Weil ich glaube, Gier ist halt, da zerstöre ich mich dann selber, weil ich nicht genug bekomme. Aber Neid zerstört auch alle anderen.
Wobei die Ilsebill ja wieder im Pissput landet, ne? Also die stirbt nicht oder so. Mhm. Die ist wieder beim Status quo ante zurück, ne? Also die hat einmal die Karriereleiter rauf ja. und dann auch zack, ohne Zwischenstufe wieder direkt dahin, wo sie angefangen hat. Und das ist sicherlich auch eine Strafe, aber schon relativ mild, ne? Also sie wird in den Zustand zurückgesetzt, in dem sie vorher war und nicht mehr. Also nicht in einen schlechteren Zustand, sie wird nicht getötet, sie wird nicht irgendwie gezüchtigt, gestraft, sonst wie eingeschränkt, ne? Also das finde ich schon, das sagt auch schon vieles aus, ne?
Ja, damit hat sie sich halt selber kaputt gemacht,
genau.
ne?
Aber letztlich ist sie dann halt wieder so, sie kann ihr Leben weiterleben, wo sie es vorher halt gelebt hat oder wie sie es vorher halt gelebt hat, ne?
Genau,
und aber beim Neid ist es halt so, dass der Neidische am Ende immer stirbt. Ne?
Genau, und ich finde, unsere Märchen zeigen halt total auch, die wir jetzt als Beispiel hatten, dass ich es wirklich dann für alle anderen auch kaputt mache. Dass ich alles kaputt mache. Ich töte andere Lebewesen, ich zerstöre Dinge.
Ja, und das kannst du ja nicht nur auf die drei Märchen, die wir jetzt heute ausgewählt haben, übertragen, sondern eben auch auf Schneewittchen, auf der Liebsrolle, auf Brüderchen und Schwesterchen, auf die Gänsemarkt und so weiter.
Und bei Neid ist es, glaube ich, am krassesten, was diese Analogie angeht. Also das, was der Neidische dem Beneideten wünscht, das fällt immer auch auf ihn zurück, auf eine ähnliche Art und Weise.
Ja, genau.
Also wenn er eben den Tod wünscht, dann stirbt er auch, oder, ne?
Und was ich halt auch jetzt bei dem Thema das Gefühl hatte, dass es etwas ist, was uns emotional irgendwie auch nochmal anders catcht. Märchen sind ja jetzt an sich in der Erzählart nicht darauf ausgelegt, sonst wären sie viel detaillierter, würden viel mehr Gefühle beschreiben und so weiter, dass du dich da total eins zu eins reinversetzen kannst, wie bei einem Ich-Erzähler oder sowas. Du hast immer diese Anknüpfungspunkte, gerade durch diese Universalität. Du bildest dir da auch oft eine Meinung zu. Aber ich finde so beim Thema Neid kannst du entweder da andocken, weil du sagst, ja, wenn ich ehrlich bin, tief in mir, so gewisse Momente, ob es jetzt wirklich Neid war oder nur Eifersucht oder dieses auch Habgier, wo man sich denkt, der hat aber jetzt mehr auf dem Teller, ich will aber eigentlich diese letzte Praline haben oder was auch immer. Das kennt irgendwie, und wenn es nur nach schwachen Ausformungen ist, wahrscheinlich fast jeder und jede von uns. Und wir alle wissen, das ist halt auch ein echt gefährliches Gefühl, was wir eigentlich zumindest ab einem gewissen Punkt einfach nicht zulassen dürfen, weil wir eigentlich wissen, es vernichtet uns und alle anderen. Ja, genau. Und dann hat es diese emotionale Seite, weil es unseren Gerechtigkeitssinn befriedigt. Weil wir da vielleicht mehr noch als bei allen anderen Sachen uns denken, ja, es geschieht im Recht. Siehst du, wenn du sowas machst, kommt es zu dir zurück. Yes, Karma. Ob ich jetzt dran glaube oder nicht.
Es hinterlässt bei einem schon noch ein gewisses ambivalentes Gefühl, weil jeder irgendwie auch Neid, zumindest in schwacher Form, auch von sich kennt. Aber trotzdem gönnen wir dem Neidischen am Ende die Strafe. Genau. Ne? Und dann überlegen wir uns, boah, müssen wir uns dann vielleicht selbst bestrafen oder haben wir eine Strafe verdient oder so. Ne? Das macht dann ganz viele Ebenen auf, die einen auf eine doch intensive Art und Weise vielleicht auch über sich und sein eigenes Verhalten nachdenken lassen.
Genau. Aber das ist ja gerade der Sinn des Ganzen, ne? Dass man wirklich auch sich selber hinterfragt und sich selber auch klar wird, okay, aber ich kann ja im Prinzip mein Denken oder mein Handeln kann ich ja auch verändern. Ne? Und dann vielleicht versuchen oder das nächste Mal, wenn ich diese Gefühle habe, mir bewusst machen, okay, das ist das jetzt, vielleicht denke ich da doch anders drüber.
Ja, und ich finde, finde ich jetzt, das ist natürlich auch nur eine These, aber du denkst da vielleicht auch stärker nochmal drüber nach, als wenn es jetzt um, ich würde mal sagen, vielleicht die zwei anderen großen negativen Gefühle im Märchen sind Hochmut und Habgier oder Gier. Aber das sind vielleicht so Sachen, also hochmütig ist einfach nicht jeder. Ne? Hochmut ist wirklich etwas, ich glaube, da gibt es auch viele, die wirklich sagen, nee, dieses Gefühl kenne ich nicht.
Ist die Frage, wo das anfängt. Also ich würde mich auch nicht als hochmütigen Menschen sehen, aber es gibt schon Momente, wo man sich doch irgendwie über andere erhöht.
Ja, okay, du hast recht.
Weil man eine bessere Bildung hat, weil man sich für kultivierter hält, weil man sich für geschmackvoller hält oder wie auch immer. Also nicht, dass man die anderen dadurch abwertet, aber man überhöht sich irgendwie. Ja. Ne?
Oder vielleicht sich auch selber überschätzt. Ne?
Ja, okay, und du hast auch wieder diesen Vergleichsmoment. Ne? Andere und ich haben wir bei Habgier auch.
Das kann ja, muss ja nur marginal sein. Und ich meine, manche Sachen sind nun mal faktisch so. Ne? Also der eine hat vielleicht den Schulabschluss höher als der andere, was einen nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen macht. Und auch nicht unbedingt heißt, dass der mit dem höheren Schulabschluss mehr Wissen hat oder intelligenter ist. Das heißt das auch überhaupt nicht. Ne? Aber das kann auch schon mal in eine Neidsituation dann kippen vielleicht. Ne?
Ja, ich glaube, Habgier und Hochmut sind eben oft auch begleitet von Neid. Ne?
Ja.
Und Neid muss aber nicht von Habgier vielleicht oder Gier noch eher, aber von Hochmut muss es nicht begleitet sein. Also da ist vielleicht auch, dass der Neid dann doch so ein bisschen noch dieses vernichtendere Gefühl so ein bisschen ist. Wobei, wie gesagt, es sind ja alles Todsünden, es ist alles ganz, ganz böse. Aber vielleicht kann man auch sagen, Gier will halt alles, Hochmut glaubt, alles zu sein, aber Neid vergiftet halt alles.
Also alle drei Eigenschaften sind natürlich nicht positiv, um das mal so zu formulieren, aber die Hochmut ist halt so, ja, dann so, ich habe da so auch sofort einen Blick vor Augen, irgendwie von dem inneren Auge und das ist, ja, dann fühlt man sich besser und belächelt das halt so ein bisschen, haha, ist auch nicht nett, aber schadet im engeren Sinne keinem so direkt. Mhm. Ne? Klar kann man damit Menschen auch zur Weißglut bringen oder traumatisieren oder irgendwie Selbstzweifel auslösen oder Minderwertigkeitskomplexe schüren, ist auch alles schlimm genug. Gier ist halt so dieses Gefühl der Unzufriedenheit der Inneren, die irgendwie durch Konsum befriedigt werden muss. Auch vielleicht mit eigenen Minderwertigkeitskomplexen, die man dadurch irgendwie, ne, wie bei der Ilsebill hatten wir das ja auch bei Drewermann damals so gedeutet, dass das irgendwie so gestillt und oder befriedigt werden kann. Aber der Neid ist sowas, wenn du wirklich neidisch bist, das ist sowas Universelles, was ist sowas, was wirklich von innen heraus ausfüllt und dich aushöhlt gleichzeitig. Ne? Also dadurch, dass es sich voll macht, macht es sich auch leer und dieses Selbstzerfressende, das finde ich, das passt dann auch schon. Und um darauf nochmal zurückzukommen, fällt mir gerade ein, also Neid als weibliches Phänomen hat vielleicht auch mit den romanischen Sprachen zu tun. Die Invidia, also ist ja Femininum vom grammatikalischen Genus, vom Geschlecht her. Der Neid im Deutschen ist ja eigentlich maskulin. Ich glaube auch eher eine Ausnahme. Sprachlich betrachtet, trotzdem wird Neid oft auch so als typisch weibliche Eigenschaft dargestellt, glaube ich, oder?
Ja, und warum? Letztlich, weil es ja darum geht, einem Mann zu gefallen und wenn jemand besser ist als ich.
Sofort wie eine Telenovela, die ist neidisch darauf, dass der Chefarzt halt die Schwester Clara liebt und nicht die Schwester Ilse. So,
genau,
ne? Und dann macht man da irgendwie Juckpulver in den Kittel oder stellt ihr ein Beinchen oder keine Ahnung, vertauscht die Tabletten, damit sie gefeuert wird oder so.
Ja,
ne?
Das sind ja
so Schemata, so Topoi, die sich ja bis in so Arztserien, Telenovelas oder was durchziehen. Und eher so von fiesen Frauen, also Frauen, die als fies dargestellt werden, begangen werden. Bei Männern ist das seltener. Mhm. Und dann ist es oft aber, glaube ich, auch eher so ein bisschen queer kodiert.
Ne? Ach echt?
Ja, also der Neidische ist halt dann nicht so der Hans-Dieter aus dem Fort, sondern halt der, so weiß ich nicht, der sich auch viel besonders kleidet und so. Mhm. Und das ist schon, das glaube ich schon, so wenn ich drüber nachdenke.
Ja, ich sag mal, im Märchen, eingangs habe ich ja auch so ein bisschen gesagt, es ist halt, wenn du an Neid im Märchen denkst, fallen dir halt Frauenfiguren ein. Wir hatten da jetzt mit den beiden Wanderern und natürlich mit dem japanischen Märchen zwei Ausnahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur Frauen vorbehalten ist. Ich glaube aber, dass es durch die Gesellschaft, so wie sie halt ist, und durch diese patriarchale Prägung, und wenn wir uns bewusst machen, auch früher, dass es Frauen wirklich zur Lebensaufgabe auferlegt wird, du musst einem Mann gefallen, sonst bist du nichts. Ja, natürlich tritt dann Neid und Missgunst auf.
Wie so oft wie bei Prinz, Prinzessin und so weiter, wie wir das schon häufig hatten, oder auch bei Allerlei Rau zum Beispiel. Wir haben jetzt im Märchen eher die männliche Perspektive jetzt heute aufgezeigt.
Richtig.
Diese Märchen sind aber halt nicht so bekannt, wie zum Beispiel der Neid der Stiefmutter von Schneewittchen auf Schneewittchen, der Neid der Kammerzofe auf die spätere Gänsemarktprinzessin und so weiter. Ja. Und das sind die Bilder, die bekannt sind, die verbreitet werden. Da gibt es Filme zu, da gibt es Illustrationen, da gibt es Hörspiele und was weiß ich. Mhm. Und ja gut, von den beiden Wanderern gibt es ein Hörspiel, aber das war es dann auch. Ne?
Ja.
Das hat keine Popularität erlangt, weil es vielleicht diesem Bild von Männlichkeit widerspricht, das wir haben sollen. Ne?
Genau, und bei Frauen passt es irgendwie ganz gut, weil es ja auch schön, wenn Frauen sich aufhübschen und einem Mann gefallen wollen und man dann auswählen kann, wer die Tollste ist.
Naja, aber es gibt ja so Sachen, selbst begrifflich, sowas wie Stutenbissigkeit.
Ja, habe ich auch dran gedacht.
Das gibt's. Also gibt es da ein männliches Pendant? Ich wüsste jetzt nicht.
Nö.
Hengstbissigkeit.
Aber das ist so im Prinzip darum geht, dass Frauen sich gegenseitig fertig machen und gegenseitig in Konkurrenz stehen.
Weil sie aber auch neidisch sind vor allen Dingen.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Neidisch auf die andere, weil sie die schöneren Haare hat, die längeren Fingernägel, weniger Falten, 3 Pfunde weniger als man selbst, was einem halt so eingetrichtert wird, was eine Frau ausmachen soll und was sie schön macht, was sie begehrenswert macht, was sie gut macht, wie auch immer. Ne?
Ja.
Die kann aber einen viel besseren Kuchen backen als ich oder so. Oder der Salat von der Inge, der schmeckt aber immer viel besser als meiner und so.
Ja.
Und der Hans, der hat auch schon gesagt, ne, also das ist ja, findet sich im Leben halt.
Total.
Irgendwie so. Oder wird so erzählt, dass es so im Leben ist. Ne?
Und ich glaube, da sind wir dann schon leider wieder bei dem Punkt, dass wir sagen müssen, auch da sind gewisse Rollenbilder verankert, die im Märchen natürlich konserviert wurden und auch weiter tradiert werden.
Aber ich glaube nicht, dass Männer weniger neidisch sind.
Nein, überhaupt also, nicht.
Also überhaupt typisches nicht. Beispiel wie mit dem großen Auto, mit dem Haus, mein mit Boot, dem mein Penis, Ding. Ja, ja. Penisneid ist natürlich immer mehr wichtig. Da fallen mir nochmal die großen Hoden des Marderhundes aus. Ja, ja, aber das ist es halt so. Also vielleicht, wenn man das so kategorisieren will, männlicher Neid hat was mit Größenvergleich eher tatsächlich zu tun. Das größere Auto, teurere Auto, wie auch immer.
Ja.
Und bei Frauen ist es dann vielleicht doch
so Konkurrenzgedanke.
Eher, ja, genau. Und also auch, ja, in Bezug oder auf einen Mann auch bezogen oft. Ne? Eben durch Aussehen vielleicht oder durch Kochkünste oder mit mal ganz fett in die Klischeekiste zu greifen. Ja. Ne?
Ich denke, bei Männern sind das wahrscheinlich eher wirtschaftliche Gründe.
Ja.
Weil ich muss als Mann, muss ich halt viel verdienen, ich muss meine Familie versorgen.
Denen ist am Ende, glaube ich, egal, ob die mit der geilen Karre eine Ische rumkriegen, aber Hauptsache, die haben die größte. Ne?
Ja,
sie werden von den anderen Kerlen angehimmelt. Sie sind das Alpha-Tier. Ne?
Ja,
das ist,
glaube
ich, das. Ja.
Genau, ich glaube, das ist halt einfach dann dieses Bild von Männlichkeit.
Ja.
Ja. Ne? Dass man durch wirtschaftliche Faktoren, durch Geld, durch Statussymbole dann halt...
Wer hat die teurere Armbanduhr? Ne? Zwar beide von derselben Firma, aber guck mal, meine ist Gold und ja, meine ist noch mit Brillanten. So eine Scheiße. Also doch eine knapp verloren, aber ist verloren, ne?
Genau, ja. Patriarch hat lässt grüßen, ne? Sowohl was Frauen als auch was Männerbild angeht.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, und das hätte ich bei der Folge gar nicht so erwartet, dass wir heute mal wieder sowas krass geschlechtsspezifisches vermeintlich haben, was suggeriert wird, was es halt eben dann doch aber nicht ist, glaube ich.
Ja. Und es ist schon auch ein bisschen ein Aufregethema, wo man sich reinsteigern kann.
Ja.
Und deswegen habe ich ein bisschen Angst vor der nächsten Folge, ehrlich gesagt.
Ja, denn die nächste Folge, da wird es um das Objekt von Neid gehen, kann man vielleicht sagen.
Wollen.
Ja, genau.
Um Mochi.
Das war lecker.
Nein, hier kommen harte Taler auf den Tisch,
genau.
Um mal ein bisschen zu spoilern. Aber wir bleiben auch erstmal im Tierreich.
Ja, das stimmt. Mit unserem Märchen zumindest.
Ja, genau. Mhm. Und so. Eine Katze kommt vor. Also Jenny, du bist wieder versöhnt, hoffe ich.
So, ich würde sagen, genug verraten.
Genau. Ich finde, wir supporten uns jetzt einfach gegenseitig, freuen uns für uns gegenseitig, was wir alles Tolles haben und sind überhaupt nicht neidisch auf niemanden.
Ich freue mich über deinen schönen Anhänger. Schade, er macht dich so blass. Lorio-Zitat.
Ja, und wenn wir nicht vor Neid zergangen sind,
dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.